Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Ein versunkenes Dorf und ungesühnte Kriegsverbrechen. Das sind die Themen der aktuellen Romane von Marco Balsano und Philipp Kerr. Dazu gleich mehr. Vorher zu Kamel Daoud, dessen Bücher auch meist kontroverse Themen behandeln. Kamel Daoud ist einer der bekanntesten Intellektuellen Algeriens. Er hat sich als kritischer Kolumnist der Tagespresse in dem repressiv regierten Land viele Feinde gemacht, wurde wegen religionskritischer Äußerungen mit einer Fatwa belegt. Daouds erster Roman, Der Fall Meursault, war eine Variation auf Albert Camus' Der Fremde, erzählt aus arabischer Sicht. Daoud befasst sich immer wieder mit Sexualität als Ursache von Spannungen zwischen den Kulturen. Um jugendliche Körperlichkeit kreiste sein Roman Sabor. Zu den sexuellen Übergriffen in Köln in der Silvesternachtzeit 2015 bezog Daoud Stellung. Und der erotische Blick steht nun in Kamel Daouds neuem Buch im Zentrum. Eine Nacht im Picasso-Museum heißt es und Dirk Furich stellt es vor.
Der französische Verlag Les Éditions du Stock schickt regelmäßig Schriftsteller in ein Museum, damit sie die Erfahrung einer einsamen Nacht zwischen den Kunstwerken literarisch verarbeiten. Für Kamel Daoud, der in seinem Werk die Bruchstellen zwischen dem, was als Okzident und Orient bezeichnet wird, abtastet, wird bereits die Bezeichnung Museum zu einer Grundsatzfrage.
Wenn ich ins Abendland reise, fällt mir immer wieder auf, dass Geschichte hier in greifbaren Zeichen präsent ist. In Gegenständen, Gemälden, steinernen Körpern, in Sammlungen, angehäuften Herrlichkeiten, Archiven und Beständen. Und sobald ich in unsere Gegenden zurückkehre, erinnere ich mich wieder, dass bei uns am Südufer des Mittelmeers die Geschichte ein Kult ist, allerdings vor einem leeren Altar, einer Zeit ohne irgendetwas darin. Eine entleerte, entkörperlichte, geträumte Geschichte. Sie ist nicht in Museen oder Sammlungen verewigt, sondern in Erzählungen, die Wahrheiten fabrizieren, indem sie rückwärts gehen, zu ihren Quellen.
Kamel Daoud streifte durch das Pariser Picasso-Museum, während eine Sonderausstellung über den Maler und sein Modell Marie-Thérèse Walter lief. Picasso hatte seine langjährige Geliebte besonders während des Jahres 1932 immer wieder porträtiert. Die Faszination des Malerfürsten für den weiblichen Körper wird in Daouds nächtlichen Reflexionen zu einer Kernfrage der Auseinandersetzung zwischen Orient und Okzident.
Die Erotik ist ein Schlüssel in meiner Sicht auf die Welt und auf meine Kultur. Die Religionen sind Autodafés der Körper. Und was ich an dieser dunklen Bewegung des erotischen Verschlingens liebe, ist der absolute Beweis, dass man auf Himmel, Bücher und Tempel verzichten kann. Die Erotik ist die Permanenz des Menschen, der Beweis, dass das Jenseits ein Körper ist, den man in der Hand und im Bauch hat, hier und nicht danach, dass der Sinn der Welt im Sinn meiner Begegnungen liegt und dass alle Kunst die Erinnerung an einen Moment ist, die Gespanntheit auf einen Mund, einen Spalt oder ein anderswo.
Im französischen Original lautet der Titel dieses sprachmächtigen literarischen Essays Le peintre dévorant la femme, also der Maler beim Verschlingen der Frau. Picassos Gemälde, in denen Daoud eine Art kannibalistische Lust am Körper der begehrten Person sieht, sind für ihn eine Form von Gewalt. In anderer Ausprägung entdeckt er diese in den Heilslehren, die die Glückseligkeit in einer fernen Zukunft nach dem Heiligen Krieg versprechen.
Der Märtyrertod ist manchmal kostspielige Onanie. Krank ist es, wenn in manchen Kulturen der Tod vor dem Sexus kommt. Dann verheißt man Jungfrauen, Paradiese, grünes Gras, Flüsse aus Wein und die Ekstasen eines befriedigten Gottes, aber erst nach dem Tod. Man verdammt den Orgasmus als Sünde und sublimiert den Tod zum dunklen Mund zu Mund.
Kamel Daoud hat die sexuelle Komponente im Konflikt zwischen den aufgeklärten westlichen und den islamisch geprägten Gesellschaften schon in seinen früheren Werken herausgearbeitet. Sei es in dem Bildungsroman Sabor, sei es in seiner Analyse der Ereignisse der Kölner Silvesternacht 2015. Sein Eintreten für eine laizistische Weltsicht hat ihm in Algerien eine Fatwa eingetragen. Hier, in dieser brillanten Picasso-Fantasie, steigt er ein in die tiefenpsychologische Deutung kultureller Gegensätze. Daoud nimmt auf seine Reise zu Picasso einen fiktiven jungen Mann mit, den er Abdallah nennt. Er steht für den religiösen Zugang zur Welt, wie ihn die Dschihadisten pflegen. Der Fundamentalismus will die Begierde töten, während Picasso den Körper der Frau in einem Gewaltakt verschlingen will. So die Interpretation Dauds.
Abraham tötete ein Schaf anstelle seines Sohnes. Und Jahrtausende später malt Picasso die begehrte Frau, um sie nicht lebendig zu verschlingen, sondern damit sie ihn, der so hochmütig ist in seinem Genie, lebendig verschlingt. Seine Malerei ist ein listiger Trick, um zu verhexen. Anbetung und dann verschlingen. Die Strategie des alten Nomaden auf den Spuren seiner Mahlzeit aus warmem Blut.
Kamel Daoud bringt seine Reflexionen in einer üppigen Sprache zu Papier, die man stellenweise fast schon alttestamentarisch nennen könnte. Manche Schlussfolgerungen im Spannungsfeld von Sexualität und Gewalt mögen etwas küchenpsychologisch oder vordergründig wirken. Insgesamt ist dieser Essay jedoch eine tastende, hochliterarische Suche nach der Verbindung von Sexualität und Kunst. Westliche Sublimierung einerseits und orientalische Verbannung des erotischen Blicks andererseits. Kamel Daoud will intellektuelle Verbindungen schaffen zwischen den Traditionen des Westens und des Ostens. Er wendet sich auch in der aufgeflammten Postkolonialismusdebatte gegen die immer stärker werdende Aversion gegenüber dem Westen, die von islamistischen Kräften in den Gesellschaften Nordafrikas geschürt wird. Nicht immer konzise und manchmal redundant, aber höchst gedankenreich, querdenkerisch und originell. Kamel Daoud zeigt in Meine Nacht im Picasso-Museum erneut, dass er einer der herausragenden Schriftsteller und Denker ist, die nicht den oft beschworenen Kampf, sondern den Dialog der Kulturen suchen.
Sagt Dirk Furich über Kamel Daoud. Dessen Buch Meine Nacht im Picasso-Museum ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Aus dem Französischen übersetzt von Barbara Heber-Scherer. Marco Balsano ist Lehrer für Literatur an einem Mailänder Gymnasium. Diesen Beruf hat er nicht aufgegeben, obwohl er mit seinen Gedichten, Essays, Erzählungen und Romanen zu den erfolgreichsten italienischen Gegenwartsautoren gehört. Sein gerade ins Deutsche übersetzter Roman »Ich bleibe hier« war für den wichtigsten italienischen Literaturpreis, den Premio Strega, nominiert. Der Diogenes Verlag hat, wie der italienische Verlag Einaudi, auf den Titel des Romans ein beliebtes touristisches Fotomotiv aus Südtirol gedruckt. Katja Lückert erklärt, warum.
Die unwirkliche Szenerie könnte von Magritte stammen. Der Kirchturm aus hellem Stein mit dem spitzen dunklen Dach, der bis zur Hälfte im blauen Wasser des Sees steht, dahinter ist nur Himmel in einem anderen Blau zu sehen. Für Marco Balsano hat alles mit einer Sommerreise nach Südtirol begonnen. Das Bild des Kirchturms von Santa Caterina von Altgraun, einer kleinen italienischen Gemeinde an der Grenze zu Österreich im Finchgau, nahm er zum Anlass, die wechselvolle und tragische Geschichte dieses Dorfs aus der Perspektive der jungen Lehrerin Trina zu erzählen, die vor dem Zweiten Weltkrieg in dem heute im Reschensee versunkenen Dorf Graun lebte. Ihre autobiografischen Aufzeichnungen richtet sie an ihre geliebte Tochter Marika, die das Dorf schon vor langer Zeit verlassen hat.
Bis zum Marsch auf Bozen verlief das Leben in den Grenztälern im Rhythmus der Jahreszeiten. Es schien, als käme die Geschichte nicht bis hier herauf. Sie war wie ein Echo, das verhallte. Die Sprache war deutsch, die Religion christlich, die Arbeit, die auf dem Feld und im Stall. Das war alles. Daraus bestand das Leben dieser Bergler, zu denen auch du gehörst, da du schließlich hier geboren bist.
Mit Mussolini wurde aus Reschen Resia, aus dem Finchgau das Val Venosta und aus Graun Curon. Aber nicht nur die Namen wurden ins Italienische übertragen, es war den Südtirolern verboten, ihre Tracht zu tragen und in den Schulen unterrichteten plötzlich Lehrer aus Venetien oder sogar aus Sizilien die Kinder, die diese natürlich nicht verstanden. Balsanos Hauptfigur Trina und ihre Freundinnen Barbara und Maja haben keine Chance, eine Stelle als Lehrerin zu bekommen. Aus Protest organisieren die Dorfbewohner heimlich abends und in den freien Stunden des Wochenendes den muttersprachlichen Unterricht.
Deutsch zu unterrichten war wunderschön. Es gefiel mir so gut, dass ich manchmal vergaß, eine klandestine Lehrerin zu sein.
Was eigentlich mit Trinas Tochter Marika geschehen ist und wo sie heute lebt, bleibt eine Leerstelle. Trinas Schwägerin und ihr Mann haben das kleine Mädchen eines Tages entführt und mit nach Deutschland genommen. Sie gehörten 1939 zu den sogenannten Optanten, denjenigen, die vor die Entscheidung gestellt, ins Deutsche Reich zu gehen oder in Südtirol italienisiert zu werden, ihre Heimat verlassen haben. Trina und ihr Mann Erich entschieden sich für das titelgebende Dableiben.
Wir, die Dableiber, schauten ihnen von der Schwelle oder von den Feldern aus zu und spürten, wie bitter dieser Abschied doch für sie war. Sie behaupteten, sie seien froh, Hitler werde sie reich machen, ihnen Höfe und Vieh geben, und trösteten sich, indem sie immer wieder sagten, hier in Graun werde der Dutsche bald den Staudamm bauen und dann würden wir sowieso vertrieben. Doch man konnte ihnen von den zusammengepressten Lippen, den geballten Fäusten ablesen, dass es grausam war, so vorzugehen.
Marco Balsano nimmt mit seiner Ich-Erzählerin die Sichtweise einer Frau ein, was ihm recht gut gelungen ist, besonders in den Passagen, in denen er Trina von ihrer Trauer über die verlorene Tochter sprechen lässt oder er Gespräche von Trina und ihren Freundinnen wiedergibt. Als Mädchen, als junge Frau und Mutter und schließlich als Witwe berichtet Trina aus ihrem Leben. Häufig spricht sie in kurzen, einfachen Sätzen, was sie zuweilen etwas spröde wirken lässt, eine tief vom Leben gezeichnete Frau, die jedoch ganz offenbar mit starken Beharrungskräften ausgestattet ist. Im dritten und letzten Teil dieses durchaus anrührenden und zugleich historisch lehrreichen Romans wird ein Projekt umgesetzt, das wegen des Krieges zum Stillstand kam. Bereits seit Beginn der 20er Jahre verfolgte die italienische Regierung den Plan, die ursprünglich drei Seen der Gegend zu einem künstlichen Stausee, der der Stromgewinnung dienen sollte, zu verbinden. Im Sommer 1950 war es dann soweit. Teile von Reschen, aber auch die Häuser in Pitz, Gorf und Stockerhöfe wurden abgetragen und überflutet. Bis zuletzt hofften die Dörfler, Graun, Reschen und die umliegenden Weiler retten zu können. Trina erzählt, wie sie Besetzungen und Proteste organisieren und sich schließlich sogar an den Papst wenden. Noch einmal müssen sie und ihre Familie sich entscheiden, da zu bleiben oder die unattraktiven Angebote der italienischen Regierung auf Umsiedlung und Ausgleichszahlungen anzunehmen.
Ich nahm einen Geruch nach Brackwasser in der Luft wahr, den ich noch nie zuvor gerochen hatte. In der Ferne erhöhten andere Trupps die Dämme und bauten die Überläufe und die Schleusen, die sich bald öffnen würden, um das Wasser hereinzulassen, das uns überfluten würde. Wir taten so, als sähen wir nichts und machten einen Bogen darum. Wir vertrauten auf den Papst, auf das Komitee, auf Pfarrer Alfred. Aber im Frühjahr 1947 sahen wir den Staudamm direkt hinter uns und er hörte nicht auf, uns zu verfolgen.
Der Pfarrer Alfred sei dem Seelsorger Alfred Rieper nachempfunden, der tatsächlich 50 Jahre lang Pfarrer von Graun war, schreibt Marco Balsano in seinem Nachwort. Er versucht, sich in manchen Details recht genau an die historische Wahrheit zu halten, allerdings hat ihm das Unternehmen Edison, in dem die Stromfirma Montecatini in den 60er Jahren aufgegangen ist, nicht erlaubt, in seinen Archiven zu recherchieren. Auch ein Interview wurde abgelehnt. Deshalb blieben einige Fragen offen.
Ist es wahr, wie die Tageszeitung Dolomiten vom 7. September 1950 schreibt, dass die Montecatini 10 Tage nach der Flutung von Reschen und Graun eine Segelregatta auf dem See veranstaltet hat?
Dass Marco Balsano als Italiener die Geschichte von Graun erzählt, wurde in Südtirol als Zeichen der Versöhnung verstanden. Der Turm ohne Unterleib wird in Balsanos spannend und dicht erzählter Geschichte zum Symbol des Untergangs, aber auch des Widerstands. Zu Mana, Menschen nicht ihr Land, ihre Sprache und damit ihre Wurzeln wegzunehmen.
Katja Lückert über Ich bleibe hier von Marco Balsano. Maja Pflug hat den Roman aus dem Italienischen übersetzt. Er ist im Diogenes Verlag erschienen. Den britischen Autor Philip Kerr kennt man vor allem für seine Krimireihe um den Berliner Ermittler Bernhard Gunther. Die ersten Bände spielten in der Nazizeit und drehten sich um Gunthers Konflikt, innerhalb des Unrechtsregimes als Kriminalkommissar für Recht und Ordnung zu sorgen. Der 13. Band der Reihe spielt im Nachkriegsdeutschland im Jahr 1957. Er erschien im englischen Original 2018, wenige Wochen nach Philip Kerrs Tod. Kirsten Reimers hat Trojanische Pferde gelesen und zitiert daraus.
Es klingt wie die schlimmste je erzählte Geschichte, hätte sie sich nicht in ihrer Gänze, in jedem einzelnen Detail, genau so zugetragen, wie ich sie aufgeschrieben habe.
So lässt Philip Kerr seinen Antihelden Bernhard Gunther den aktuellen Band der Krimireihe beginnen. Es ist das Jahr 1957 und den inzwischen 60-jährigen Gunther hat es unter dem Namen Christoph Ganz nach München verschlagen. Dort landet er als Schadensermittler in der Versicherungsbranche bei der Münchner Rück, dank der Vermittlung von Max Merten, den Gunther noch aus seiner Zeit bei der Berliner Kriminalpolizei in den 30er Jahren kennt. Und auf diese Weise rutscht der Mann mit dem festen moralischen Kern, dessen Ränder ziemlich ausgefranst sind, in eine Geschichte, die ihn mit den dunkelsten Seiten seiner durchwachsenen Vergangenheit konfrontiert.
So ist das mit dem wirklichen Leben. Alles kommt einem unwahrscheinlich vor, bis genau zu dem Augenblick, in dem es passiert. Die Sammlung von Geschichten, die uns alle zu dem macht, was wir sind, sieht nur so lange übertrieben und erfunden aus, bis wir uns selbst auf ihren fleckigen und eselsohrigen Seiten wiederfinden. Selbstredend haben die Griechen ein Wort dafür, Mythologie. Rein zufällig haben die Griechen eine Menge zu tun mit eben dieser Geschichte. Vielleicht mit jeder Geschichte, wenn man genau darüber nachdenkt. Immerhin war es ein Grieche namens Homer, der das moderne Geschichtenerzählen erfand. Irgendwann das Augenlicht verlor und wahrscheinlich überhaupt nicht existierte.
Für die Münchner Rück soll Gunther in Athen prüfen, ob die Schadenersatzansprüche eines deutschen Bootseigners rechtens sind, dessen Segelschiff vor der griechischen Küste gesunken ist. Was relativ unspektakulär beginnt, entwickelt sich zu einer sehr finsteren und bitteren Angelegenheit und das auf verschiedenen Ebenen. Zum einen geht es um Gold, das die deutsche Besatzung unter Führung von SS-Hauptsturmführer Alois Brunner 1943 der jüdischen Gemeinde von Salonika, dem heutigen Thessaloniki, abgepresst hat, bevor die Gemeindemitglieder nach Auschwitz deportiert wurden. Zum anderen ist 1957 das Jahr, in dem die römischen Verträge unterzeichnet wurden, die die Grundlage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft legten, den Vorläufer der Europäischen Union. Es war die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders unter Konrad Adenauer, in der Deutschland auf der Suche nach einer neuen Rolle in Europa war und nur äußerst ungern über Kriegsverbrechen nachdachte, geschweige denn über die Altnazis, die immer noch in führenden Positionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft saßen. Eine Zeit auch, in der deutsche Geheimdienste mutmaßlich mit Kriegsverbrechern wie Alois Brunner zusammenarbeiteten. Philipp Körr zeichnet in Trojanische Pferde ein sehr düsteres Bild jener Anfangszeit der EU, in der aus wirtschaftlichen Interessen Kriegsverbrechen unter den Teppich gekehrt wurden, mit Folgen, die bis heute nachwirken. Wie stets bei Körr sind die historischen Zusammenhänge sorgfältig recherchiert und gekonnt mit der fiktiven Story verwoben. So war zum Beispiel Max Merten, der Gunther den Versicherungsjob verschafft, ab 1942 Wehrmachtsbefehlshaber in Salonika. Körr spielt mit den Elementen der Hardboiled-Krimis. Bernie Gunther schlägt sich mit zynischen Sprüchen durchs Leben und gibt viel auf seine Abgebrühtheit. Das ist auf bittere Weise amüsant. Hinter dieser Fassade verbirgt sich jedoch ein Romantiker, der nicht nur ein Moralist ist, sondern mitunter auch erstaunlich naiv. Hierbei zeigt sich immer wieder die Doppelbödigkeit von Körrs Roman. Sie sind konsequent aus der Sicht Gunthers geschrieben und diese ist nicht immer ungetrübt. Schnell durchschaut man als Leserin oder Leser die Selbsttäuschungen, denen der Protagonist zum Opfer fällt. Zum Beispiel, wenn es um Frauen geht. Gunthers Frauenbild ist eher eindimensional. Frauen sind für ihn entweder femme fatale oder langweilig. So auch im aktuellen Buch. Doch sobald die Frauen den Mund aufmachen und zu handeln beginnen, wird offenbar, dass sie wesentlich vielschichtiger sind. Auf diese Weise stellt sich immer wieder eine ironische Distanz ein. Verschiedene Dinge bringen Gunther im Laufe des Romans dazu, sich und sein Leben zu hinterfragen. Er war zwar nie Nazi, im Herzen ist er überzeugter Sozialdemokrat, stand aber immer wieder Nazi-Größen gezwungenermaßen ziemlich nah. Wie er selbst feststellt, ist es lange her, dass er sich wegen irgendetwas unschuldig gefühlt hat. Am Ende des Romans eröffnet sich ihm die Chance, wenn nicht Vergebung zu erlangen, so doch Wiedergutmachung zu leisten. Die letzte Szene zeigt ihn im Parthenon, dem Tempel der Pallas Athene auf der Akropolis, der im Laufe der Jahrhunderte auch Wallfahrtsort für christliche Pilger, Moschee und Sprengstofflager war.
Während ich schweigend durch den versteinerten Wald aus Säulen wanderte und die epische Bestätigung dessen, wozu der Mensch fähig war, auf mich wirken ließ, sinnierte ich auch über die andere Lektion, die der Ort vermittelte, zumindest mir, dass nämlich alles sich jederzeit und ohne Vorwarnung ändern konnte, ausnahmslos. Selbst etwas so Großartiges wie der Parthenon. Und wenn sogar er es konnte, wieso dann nicht auch Bernie Gunther?
Ob ihm dies gelingt, bleibt offen. Trojanische Pferde ist, zumindest in chronologischer Hinsicht, der abschließende Roman der Bernie-Gunther-Reihe des 2018 verstorbenen Philip Kerr. Der 2019 posthum erschienene Roman Metropolis, dessen deutsche Übersetzung noch in Arbeit ist, ist ein Prequel zur Reihe und spielt im Jahr 1928. Wird der rastlose Gunther sich mit sich selbst aussöhnen und sich aus seinen schuldhaften Verstrickungen befreien, statt sich immer weiter darin zu verheddern? Wir werden es nie erfahren. Und das ist auch gut so.
Die Meinung von Kirsten Reimers. Sie besprach Trojanische Pferde von Philip Kerr, aus dem Englischen übersetzt von Axel Merz, erschienen im Wunderlich Verlag. Gleich nach den Nachrichten folgt hier im Programm Forschung aktuell, darin ebenfalls Tiere, Schimpansen, Elefanten und Löwen. Die Kolleginnen von Andruck stellen heute das aktuelle Buch des Philosophen Markus Gabriel vor: Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten, universale Werte für das 21. Jahrhundert. Heute ab 19.15 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und das war's vom Büchermarkt. Im Studio verabschiedet sich Dina Netz.